Herzlich willkommen und wir begrüßen Robert Zander mit einem total interessanten Thema, Containerlad, Rechenzentrumsnetzwerke im Lab simulieren. Ich freue mich drauf und sage Bühne frei.
Ja, vielen Dank. Mal wieder schön hier zu sein. Ich bin jetzt seit 2012 regelmäßiger Gast in Chemnitz, freue mich immer wieder, auch dieses Jahr mit einem kleinen Vortrag dabei zu sein. Container Lab, ein Projekt, was ich selber erst im Oktober kennengelernt habe, tatsächlich. Aber es hat mir so gut gefallen, dass ich mir dachte, ich erzähle es mal gleich weiter, damit auch noch andere davon erfahren. Denn solche Konferenzen sind ja oft immer sehr befruchtend, sozusagen, was die Ideen angeht. RZ steht für Rechenzentren, das hast du schon ganz gut übersetzt. aber es hätte sonst nicht auf die Folie gepasst. Es geht also um die Simulation von Netzwerken. Was will ich euch zeigen? Theorie, Tipps und Praxis. Ja, ich habe eine Demo vorbereitet, die auch hoffentlich funktioniert. Ganz kurz zu uns, auch wenn das in Chemnitz eigentlich nicht nötig ist. Die Heinlein steht für sichere und freie Kommunikation. Ich selber bin seit 2012 auch Linux-Consultant dort. Das ist zufällig dasselbe Datum, was ich eben schon gesagt habe. Ja, ich bin also hier in Chemnitz, seitdem ich auch bei Heinlein arbeite. Im letzten Jahrtausend habe ich mal Informatik studiert. Aber ich hoffe, ich bin genug am Ball dran geblieben. Ja. Wir haben inzwischen über 30 Jahre Erfahrung. Jada, 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 soweit. Ne? 150 Mitarbeiter. Als ich angefangen habe, waren wir keine 30. Wer sie noch nicht kennt, die Marken Mailbox.org, OpenTalk, OpenCloud seit letztem Jahr und mehr Details bei uns am Stand direkt an der Treppe. Was ist Container Lab? Das ist ein Projekt, was 2021 von der Nokia gestartet wurde, weil Nokia, also ich mache jetzt keine Werbung für Nokia, bitte, ja, nicht falsch verstehen, aber Nokia hat halt auch Netzwerkgeräte, die unter Linux laufen, ne? Und dann kann man halt das sogenannte Netzwerkbetriebssystem auch als Container zur Verfügung stellen. Und um das zu simulieren, ist dann halt so ein Lab, also ein Testlabor, auf Containerbasis ganz interessant. Auch hier haben wir über 150 Mitwirkende, zufällig dieselbe Zahl. 40 sogenannte oder mehr als 40 sogenannte Netzwerkbetriebssysteme werden inzwischen unterstützt. Da sind also auch andere Hersteller inzwischen dabei. Nicht nur containerbasiert werden wir auch sehen, sondern eben auch für Netzwerkbetriebssysteme, die, sage ich mal, noch nur als VM laufen. Ja. Ich kann damit also ein virtuelles Netzwerklabor bauen und Dinge testen. Warum möchte ich das machen? Und da habe ich so einen schönen Spruch. Ne? Alle haben ein Testsystem, nur die Glücklichen haben auch ein separates Produktivsystem. Also mit Container Lab ist die Schwelle, sage ich mal, sich ein eigenes Testsystem zu bauen, sehr gering, weil das meiner Meinung nach eben sehr schnell einzurichten ist und auch sehr effizient ist. Ich brauche wenig Ressourcen, ja. Ich habe jetzt keinen Vergleich gemacht mit anderen Systemen, mit denen ich auch solche Testlabs bauen kann, aber die arbeiten oft auf VM-Basis und brauchen halt entsprechend mehr Ressourcen. Ja. Was macht Container Lab? Ich erstelle also Netzwerktopologien. Der Fokus liegt auf containerisierten Netzwerkbetriebssystemen, ja, weil ich eben schneller starten kann, weniger Ressourcen brauche. Viele der auch namhaften Netzwerk-Equipment-Hersteller stellen ihre Betriebssysteme als Container-Image inzwischen zur Verfügung. Einige tatsächlich nur für Kunden, da braucht man also einen Kunden-Account, dann kann man sich das Container-Image runterladen. Aber manche eben auch tatsächlich über eine öffentliche Registry, wie man sagt. Dass auch VMs unterstützt werden, hatte ich schon erwähnt. Die Topologiedefinition, wer hätte es gedacht, im YAML-Format. Ja, weil wir heutzutage alle nur noch YAML können. Ich habe eine Kommandozeile, um so ein Lab zu starten und zu stoppen und andere Dinge zu tun. Und das Ganze eben auch unter dem Stichwort Lab as Code. Also nicht gleich Infrastructure as Code, sondern hier Lab as Code. Ich habe halt eine YAML-Datei und was ich dann noch so brauche an Konfiguration vielleicht in Textdateien. Und das kann ich halt prima einchecken. Ich habe ein Git-Repo heutzutage. Ich kann das teilen, andere Leute können da mitarbeiten und das Lab wird überall identisch laufen. Das ist ja der große Vorteil. Wo kann ich so ein Lab laufen lassen? Natürlich auf Linux, ganz klar. Auf macOS wird ContainerLab auch unterstützt und dieses andere Betriebssystem halt in seinem Subsystem für Linux dann entsprechend. Und was wird so unterstützt? Hier einfach mal eine doch unvollständige Liste an Herstellernamen, ja, ohne jetzt Werbung zu machen. Aber das ist dort auf der Webseite vom ContainerLab aufgeführt. Und die Liste wächst natürlich, weil dort immer mehr dazukommen. Und das ist die eine Sache. ContainerLab als Software muss halt das Netzwerkbetriebssystem kennen, um den Container einrichten zu können. Ja, weil natürlich jedes dieser Betriebssysteme anders konfiguriert wird. Und dafür habe ich eben in ContainerLab ein sogenanntes Kind. Ja, deshalb hört die URL auch mit Kinds auf. Und dann weiß halt ContainerLab, wenn der Container gestartet wird, wo gehört denn die Config-Datei hin zum Beispiel. Ne? Oder wie starte ich denn überhaupt die VM und konfiguriere da irgendwelche Netzwerkschnittstellen und ähnliches. Ich kann aber auch andere Knotentypen einrichten und das können dann ganz normale Container sein. Also OCI-Container, wie man sagt. Irgendein Linux-Container mit einem SSH-Server zum Beispiel. Aber auch Applikationscontainer wie ein GitLab oder natürlich CheckMK darf ich hier nicht unerwähnt lassen. Um halt einmal Endgeräte zu simulieren, weil es ja, sage ich mal, für den Netzwerk-Nerd reichen natürlich die ganzen Router im Netzwerk. Ne? Aber man will natürlich auch mal Endgerät zu Endgerät testen. Oder ich möchte gleich ein Monitoring haben in meinem Lab drin oder ich möchte irgendwas automatisieren. Ne? Und dann baue ich mir da einen GitLab-Container rein und mache damit irgendwas. Also das erstmal zur Motivation. Wie sieht die Konfiguration aus? Wie gesagt, das ist eine YAML-Datei auf der linken Seite zu sehen. Es fängt immer mit einem Namen an, den darf man nicht vergessen. Jedes Lab hat also einen Namen. Dort auf Basis dieses Namens werden dann auch andere Dinge erzeugt, wie ein Verzeichnis, wo zum Beispiel ein Ansible-Inventory drin entsteht. Ja, ich bekomme also automatisiert eine Datei mit einem Ansible-Inventory, damit ich einfach ein Playbook auf meine ganzen Lab-Nodes anwenden kann. Die Container, die erzeugt werden, die haben diesen Namen in ihrem Prefix mit drin natürlich, ne, damit ich die unterscheiden kann und so weiter. Und dann wird die eigentliche Topologie erzeugt und dann habe ich eine Liste von Nodes. Ne. Router 1 ist dabei der Nodename. Und dann hat jeder Node ein Kind, einen Container-Image, wo ich dann eben angebe, wo das Container-Image herkommt und zum Beispiel hier in dem Fall eine Startup-Config. Ja? Und weil beim Kind jetzt hier Nokia SRL Linux oder SR Linux so steht, weiß eben ContainerLab jetzt, wo es diese Config-Datei hinpacken muss, damit das Router-Image, was hier gestartet wird als Container, eben gleich konfiguriert ist. Und ich habe natürlich nicht nur einen Knoten in meiner Topologie, sondern mehrere. Na, dann habe ich hier Router 1, Router 2 und die möchte ich miteinander verbinden. Also habe ich auch einen Abschnitt links und dort werden dann ganz viele Endpoints definiert und die Endpoints bestehen in dieser YAML-Datei aus einer Liste mit zwei Elementen immer natürlich, ne, weil ich einen Endpunkt und einen anderen habe. Und dann verbinde ich hier das Interface E1.1 von Router 1 mit dem Interface ETH1 auf Router 2. Na, ganz einfach. Und warum habe ich mit ETH1 angefangen hier?
Danke. Genau, ETH0 bzw. das erste Interface wird für ein Managementnetz verwendet. Das heißt, Container Lab erzeugt gleich ein Managementnetz, wo dann zum Beispiel ein SSH dran lauscht oder eben das Management-Interface von dem Netzwerkbetriebssystem zum Beispiel. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass eben auch ein Ansible-Inventory automatisch erzeugt wird und da kann ich eben auf dieses Management-Interface zugreifen von meinem Terminal aus. Installation ist denkbar einfach. Was ich brauche, ist Docker. Mit Podman läuft es noch nicht, soweit ich weiß. Müssen wir mal schauen, wie weit es da ausschaut. Und hier werden auch für die üblichen Distributionen Repositories zur Verfügung gestellt. Es gibt natürlich auch den DevOps Way mit Curl Pipe Bash, ja, um das Ganze zu installieren. Kann man sich da alles auf der Webseite anschauen. Während ich den Vortrag gebaut habe, die letzten 3 Wochen, ich bin ehrlich, sind, glaube ich, 2 neue Versionen released worden. Also da ist durchaus Aktivität im Projekt drin. Und ich habe es gerade eben noch mal getestet. Das funktioniert also immer noch. Was ich schon gelernt habe, ist, es ist ganz interessant, der Host, auf dem ich das Ganze dann betreibe, ist ja üblicherweise eine dedizierte VM wiederum. Ne? Ich würde es jetzt nicht direkt auf dem Laptop machen zum Beispiel, unter anderem wegen dem, was jetzt gerade zu sehen ist. Es ist günstig, wenn ich einfach schon mal ein paar Module lade. Also hier zum Beispiel für VLANs, für Bonding. WireGuard zum Beispiel auch, funktioniert auch ganz gut in den Containern dann, wenn ich also so VPN-Infrastrukturen testen möchte. Und das letzte Modul ist für Link Impairment, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Ne? Und dann hat man auch entsprechende Optionen und dann sind diese Module / Treiber bereits geladen und dann kann ich die in den Containern auch problemlos verwenden. Und zur Benutzerkonfiguration: als normaler Benutzer muss ich in der Gruppe CLAB Admins sein, damit ich das benutzen darf. Und dann kann man sich überlegen, mache ich es per sudo oder packe ich mich in die Gruppe Docker. Da ist auch zu sagen, sudo ist empfehlenswerter und dann baue ich mir so einen kleinen Alias, weil ContainerLab auch IP-Tables aufrufen möchte. Ja, und wenn ich dann keine Rechte für IP-Tables habe, kriege ich immer eine Fehlermeldung. Da ist dann sudo günstiger. Ne? Und weil ich halt da sehr weitreichende Sudo-Rechte brauche, ist es auch aus dem Grund dann günstig, eine dedizierte Maschine dazu zu verwenden. So. Merke gerade, dass ich sehr schnell bin. verwenden, es gibt diese 3 grundlegenden Befehle. Ne? Ich habe also zum einen diese Topologiedefinition in der Datei, die mit .clab.yaml endet. Dann findet er die auch automatisch und dann sage ich einfach ContainerLab deploy und er startet mein Lab. Und ContainerLab inspect zeigt mir dann noch die Infos an und am Ende sage ich ContainerLab destroy und dann sind auch alle Container abgeräumt wieder. Ne? Also immer gut, wenn sowas dann rückstandslos entfernt werden kann, auch wenn man es nicht mehr braucht. In der Konfiguration gibt es dann noch ein paar Tricks, um sich das Leben zu vereinfachen. Zum einen kann ich sogenannten Gruppen bauen, die meiner Meinung nach besser Templates heißen sollten, weil das nämlich einfach Vorlagen dann für Nodes sind. Ich kann also, ich habe ja oft sehr gleichartige Knoten dann in so einem Lab und dann kann ich über eine Gruppe eben dort entsprechende Vorgaben machen. Ich habe Platzhalter, das ist sehr praktisch, sowas wie den Lab-Name und den Node-Name. Denn ich kann natürlich zum Beispiel Konfigurationsdateien in die Container reinbinden, ne, mit Volume-Mounts bzw. Bind-Mounts. in die Container reinbringen. Und wenn ich dann in der Gruppe diesen Platzhalter, diese Magic Variable verwende, dann habe ich halt ein Config-Unterverzeichnis mit den Knotennamen nochmal. Und dort liegt dann jeweils zum Beispiel ETC Network Interfaces drin. Ne? Und dann habe ich halt gleich die Interface-Konfiguration für meine Container, die ich dann außerhalb der Container bearbeiten kann. Und die aber gleich auch Teil meines Git-Repos ist. Und dann habe ich halt auch alles wunderbar an einer Stelle versioniert. Ne? Das eben über Bindmounts. Und exec auch ganz interessant. Wenn der Container gestartet ist, kann ich mit exec noch Befehle drin ausführen lassen. Das werden wir in der Demo auch sehen, zum Beispiel um Netzwerkkonfiguration zu machen, wenn der Container keine Interfaces-Config annehmen möchte, zum Beispiel. Genau. Und dann sieht eine Config-Datei ungefähr so aus. Ich habe dann also eine Gruppe Internet-Router zum Beispiel vom Kind Linux, wo ich schon mal zwei Bindmounts definiere. Oder eine Gruppe Linux-Switches mit einem Bindmount. Da könnte ich jetzt natürlich auch noch das Image definieren. Das habe ich hier weggelassen aus Platzgründen. Und dann sage ich bei den Nodes nur, zu welcher Gruppe sie gehören. Na, und da ist dann zu sehen, die Gruppe ist eigentlich mehr wie ein Template, weil dann eben der jeweilige Knoten die Einstellungen der Gruppe übernimmt. Genau. Link-Impairments hatte ich schon angedeutet. Wie lässt sich das übersetzen? Verbindungsverschlechterung vielleicht. Ne? Nicht jede Leitung ist perfekt. Und ich kann hier über die Kommandozeile von ContainerLab bestimmten Interfaces sagen, dass ich zum Beispiel hier einen gewissen Prozentsatz Packet Loss habe auf dem Link. Ne? Oder ich habe Jitter oder Delay. Ich kann die Bandbreite limitieren oder auch Pakete korrumpieren, also defekt machen. Ja, da werden dann Bits getauscht. Und das ist halt auch ein Kernel-Modul, hatte ich ja vorhin dran, dieses chat.net.em. Habe ich das richtig im Kopf? Was das dann macht. Ja. Denn natürlich habe ich hier keine echte Leitung, sondern am Ende sind das halt virtuelle Interfaces in Namespaces, wir reden ja hier über Container, die alle über denselben Kernel laufen und dann kann ich das halt auch von außen sozusagen kontrollieren. Jetzt kommt die böse Folie, weil ich Visual Studio Code erwähne. Ja, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen auf den Deckel. Aber der Vollständigkeit halber muss ich es halt auch hier erwähnen. Es gibt da ein Plugin für ContainerLab, was ich tatsächlich auch ganz gerne verwende, weil es zum einen die Syntax der YAML-Datei kennt und einen gleich auf Fehler hinweist. Ich kann damit die Labs starten und stoppen und die Topologie wird grafisch angezeigt. Ja? Und das ist dann halt ganz nett, weil ich mir halt nicht nur im Kopf aus der YAML-Datei das her zaubern muss, sondern es wird halt tatsächlich so angezeigt. Und das ist eine Topologie, die ich jetzt auch in der Demo gleich zeigen werde, die jetzt hier aus 4 Routern besteht und 4 Clients und so ein paar Links zwischen den Routern schauen wir uns gleich im Detail an. Und dann kann ich auf einen der Links mit der rechten Maustaste klicken und sagen, stell mal hier bitte 50% Packet Loss ein. Ja. Und das ist schon ganz nett, muss ich sagen. Ne, als GUI dann am Ende. Manchmal hat man es ja einfach gerne bequem. Es gibt auch noch weiteres, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, eine eigene VM laufen zu lassen, gibt es wohl GitHub Codespaces, habe ich selber noch nicht probiert. Soll eine Lab-Umgebung in der Cloud sein, wird hier auf der Webseite erwähnt. Dann hat man das halt immer verfügbar und es gibt da wohl ein, also ich will wieder keine Werbung machen, aber will es nur erwähnen, gibt da wohl auch eine kostenlose Variante, die gewisse Limits hat, die aber wohl ausreichen, um ab und zu mal so ein Lab zu starten. Ja. Und dann gibt es C-Labanetes, also weiß nicht, wie das auf Englisch ausgesprochen wird, was dann ContainerLab auf Kubernetes ist. Also wenn ich ein Kubernetes habe, Dann habe ich, kann ich da einen Helmchart reinpacken und dann habe ich außen noch so ein Tool, was C-Lab-Wörter heißt. Also es kommt irgendwie von Container-Lab und Converter, was mir dann meine Topologie so umsetzt, dass das Kubernetes was damit anfangen kann und dann kann ich halt meine Simulation im Kubernetes, naja, ist wohl im Beta-Zustand, habe ich mir auch nicht genauer angeschaut. So, jetzt zur Demo. Ja, ich guck mal. Der Code für die Demo ist hier öffentlich verfügbar. Könnt ihr gerne auch auschecken, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht jetzt machen, ja. Nur nachher, wenn die Folien dann zur Verfügung stehen, könnt ihr da halt draufklicken und dann damit selber rumspielen. Ist eine Frage? Die URL, ach so. Das ist CodeLab, jetzt muss ich mal gerade selber hier scrollen. CodeLab, nicht CodeLab, codeberg.org/Heinlein-Support, mit großem H und S. Und dann ist es eins von zwei Repos, was wir da momentan haben. Genau. So, dann schmeiße ich das hier mal zusammen. So. So, ne, ich habe jetzt hier auf meinem Laptop eine VM, die heißt ContainerLab 2, weil ich halt bei uns im Büro eine ContainerLab 1 habe. Naja, erklärt sich, glaube ich, von selber. Ich mache es mal noch ein bisschen größer. Reicht das da hinten? Soweit? Alles klar. So, und dann habe ich hier, ich komme immer auf die Caps-Lock-Taste, warum auch immer. So. Na, dann habe ich hier meine drei Demos. Und wir fangen mit dem einfachsten an, was sich dann Demo 1 nennt. Und hier haben wir diese C-Lab-YAML-Datei. Na, passt alles noch auf einen Bildschirm. Was haben wir hier? Wir haben eine Topologie namens Demo 1. Die besteht aus zwei Nodes, Host 1 und Host 2. Sind beide vom Kind Linux und haben hier ein Image, was auch von den Nokia SRL Labs kommt, Network Multitool. Da sind halt so ein paar Netzwerk-Debug-Tools mit eingebaut. Und ihr seht, beide haben einen Exec noch hinten dran, um ihr ETH1 zu konfigurieren. Na, da sage ich einfach link set ETH1 ab und dann eine Adresse drauf. Und unten habe ich eine Liste von Links. Ein Link. Einmal Endpoints mit Host 1 ETH1 und Host 2 ETH1. Die beiden sollen also verbunden werden. Ja. Und was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist, die Interface-Namen, die ich hier reinschreibe, die tauchen so auch im Container auf. Ja, das heißt, ich kann hier reinschreiben, was ich möchte. So heißt das Interface dann auch im Container. Ich hätte da also auch CLT1 und CLT2 reinschreiben können. So, und dann sage ich jetzt einfach C-Lab deploy. Und weil ich sudo verwende, brauche ich dann noch mein Passwort. Und dann rennt er hier los. Ne? Aktuelle Version 0.74.3. Er hat dieses C-Lab-File gefunden, weil es das einzige in dem Verzeichnis ist. Na, das ist dann auch vorteilhaft. Dann wird ein Docker-Netzwerk erzeugt namens C-Lab für das Management-Netz der beiden Knoten. Es werden die beiden Container erzeugt, es wird ein Link erzeugt und dann werden die Kommandos ausgeführt in den Containern. Und dann wird tatsächlich noch meine etc-hosts verändert und die SSH-Config. Ja, können wir uns gleich anschauen. Und dann kommt hier eine Ausgabe in Tabellenform. Diese beiden Knoten laufen jetzt, ne? Das ist der Containername. Da steckt halt der Lab-Name mit drin. Er sagt mir, mit welchem Image die gestartet werden. Und ich habe hinten die Ausgabe, welche IP-Adressen sie im Management-Netz haben. Ja? Und wenn ich jetzt meine etc-hosts anschaue hier lokal, dann hat ContainerLab halt diese Namen dort auch eingetragen. Ja, das heißt, ich kann SSH CLAB Demo 1 Host 1 sagen und lande per SSH in diesem Container, weil in dem Container halt eine SSH-Daemon läuft. Und die SSH-Config wurde auch angepasst. SSH, es ist etwas schwierig, aber es geht schon. Hier wird halt eine CLAB Demo 1 Conf erzeugt. Und da steht zum Beispiel Strict Host Key Checking No drin, weil natürlich bei jedem Containerstart ein neuer Host Key erzeugt wird. Ja, und wenn ich dann jedes Mal SSH mich warnen würde, dass sich der Host Key geändert hätte, dann würde mir das schnell auf die Nerven gehen. So, ich kann jetzt aber natürlich auch den hier machen. Und sehe auch hier, aha, es laufen zwei Container. Die haben sogar eine Menge Ports nach außen gemappt. Das liegt daran, dass ich dieses Network Multitool Image verwendet habe. Da laufen halt so ein paar Sachen drin. Und ich könnte jetzt natürlich auch mit einem Browser, der Zugriff auf dieses Management-Netzwerk hätte, darauf zugreifen. Ja. Das zeige ich jetzt aber nicht. Aber Port 22 ist offen. Das heißt, ich kann jetzt mal den hier machen. Ich weiß, und das muss ich natürlich wissen, ne, ich muss dieses Image kennen, ich weiß, mit welchem Benutzer ich mich da anmelden kann, ja, und welches Passwort der hat, weil das wird natürlich hier nirgendwo gesetzt, das ist ins Image eingebrannt sozusagen. Wenn ich dort eigene Images verwende, mache ich das ja selber. Ansonsten muss ich mir das Dockerfile von dem Image mal anschauen. Das steht ja auch in einem Git-Repo zur Verfügung und da ist dann zu sehen, dass es einen Benutzer-Admin gibt und der hat ein Passwort, was so ähnlich aussieht wie Multitool. Und dann kann ich jetzt hier dieses Passwort tippen und dann bin ich drin. Ja? Jetzt kann ich als erstes das hier machen und dann sehe ich ein ETH0 und ein ETH1. Add irgendwas, weil es halt ein Container ist. Und das ETH0 ist eben das Netz, das Interface im Management-Netz. Und das ETH1 ist das, was ich in meiner Topologie-Definition konfiguriert habe. Ne? Und ich habe jetzt hier eine 10.24.4.1 und Punkt vergessen. Und der andere Container hat die 2 und wenn ich den anpinge, funktioniert das. Ja. Demo geglückt, kann ich ja jetzt aufhören. So, im Container selber läuft natürlich nicht viel. Na, da läuft ein Nginx und Dropbear ist halt der SSH-Server. Und jetzt kann ich aber eben auch, ich bin ja hier Benutzer-Admin, jetzt kann ich aber eben auch hier rüberspringen und es fühlt sich eben so an, als wenn ich in einem richtigen Netzwerk wäre und ich zwischen den Hosts hin und her gehe, sozusagen. Ne? Und jetzt bin ich hier auf meinem Host 2. Ihr seht auch, die Container haben als Hostname das, was ich in der Topologie gesetzt habe, ne? Sodass man da also auch einfach sehr gut die Sachen vorbestimmen kann. Und der hat halt die 24.4.2. So, ich gehe hier mal raus. Das ist eine Möglichkeit, in diese Container reinzukommen. Wenn also im Container ein SSH-Server läuft, komme ich halt über das Management-Netzwerk rein. Ansonsten habe ich natürlich immer auch die Möglichkeit, per Docker-Exec da reinzugehen. Ne, da gebe ich wieder den Containernamen an und dann, was soll ausgeführt werden? Eine Shell. Ne? Das geht sogar schneller als per SSH natürlich. Ich habe nur keinen hübschen Prompt, weil ich wahrscheinlich die falsche Shell ausgewählt habe. Ah nee, weil ich, ja doch, genau. Ne? Wenn ich das so mache, bin ich dann halt auch gleich root. Ne? Weil das dann so ist, dann müsste ich wahrscheinlich noch was anderes angeben. Ich bin eben hier wieder in dem Container drin und kann jetzt eben Dinge machen. Das heißt, ich brauche keinen SSH-Server im Container, um da reinzukommen. So, was wird hier noch erzeugt? Dieses Unterverzeichnis CLAP Demo 1 wird erzeugt. Da kann ich mal reingehen. Und hier liegen verschiedene Sachen drin. Zum Beispiel eben das besagte Ansible Inventory. Ne? In YAML-Format ohne Zeilenumbruch am Ende. Das ist immer etwas unschön. So. Und wir sehen, hier wird einfach auch nach den Gruppen, nach den Kinds sortiert, so rum. Und ich habe halt meine beiden Hosts mit den IP-Adressen drinstehen und könnte jetzt einfach Ansible Playbooks ausführen, die halt übers Management-Netzwerk per SSH in diese Container irgendwas deployen. Ja. Irgendwelche Config noch einrichten und kann damit eben auch Automatisierung für mein Netzwerk testen. Ja, das sind jetzt Linux-Container, aber es könnten halt genauso gut echte, naja, was heißt echt? Ne? Linux ist auch ein echtes Netzwerkbetriebssystem, so wollen wir mal nicht sein. Aber von, jetzt könnte ich sagen, proprietären Herstellern Netzwerkbetriebssysteme nehmen und die halt auch häufig eben entsprechende Ansible-Module zur Verfügung stellen, um ihre Switche, Router etc. zu konfigurieren. Und dann kann ich das halt gleich mit dem Inventory anschmeißen und muss da gar nicht viel machen. So, dann habe ich auch noch CLAP Inspect. Na, das gibt mir einfach die Tabelle aus. Und am Ende habe ich auch noch andere CLAP-Befehle. Destroy hatte ich schon erwähnt. Und Redeploy ist natürlich auch ganz interessant, da starte ich es einfach neu. Na, wenn ich irgendwie eine Konfiguration geändert habe, kann ich sagen Containerlab Redeploy und dann starte ich die ganze Chose von vorne. Da kann man auch sehr gut Reboot-Festigkeit testen mit, ob man da wirklich an alles gedacht hat. Was natürlich auch sehr hilfreich ist, ist sowas wie Docker Logs, ne? Weil das, was als Containerprozess da läuft, halt nach Standard Out oder Error schreibt und das taucht im Docker-Log auf und das ist praktisch alles, was der Container beim Starten so rausschmeißt. Ne? Auch hilfreich mal, um zu schauen, wenn der Container nicht korrekt startet, was passiert da eigentlich oder passiert eben nicht. So, und dann sage ich eben am Ende CLAP Destroy und dann wird auch alles entfernt aus etc-host und die Config für SSH zum Beispiel. Und dann laufen hier auch keine Container mehr. So, das zweite Demo. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, wunderbar. Zweite Demo. Gucken wir uns mal die Topologie an. Na, der ist schon ein bisschen länger. Da oben steht nur der Name und dann habe ich hier eine Topologie. Ich habe jetzt hier mal eine Gruppe eingeführt namens Hosts. Ja. Und habe halt in der Gruppe gesagt, die sind alle vom Typ Linux mit diesem Image und bei allen soll halt ETH1 hochgenommen werden. Na, das heißt, das ist ein Befehl, der bei allen ausgeführt werden soll. Und dann habe ich hier die Nodes und ich fange mal hier unten an, da habe ich wieder die beiden Hosts und da muss ich jetzt halt nur noch sagen, die sind in der Gruppe Hosts. Na, und ich muss nicht bei jedem Host einzeln sagen, welches Image ich verwenden möchte, von welchem Typ das ist und so weiter. Und was mache ich hier oben? Das ist ganz interessant. Ich habe hier einen Host, Switch 1, der ist offenbar basierend auf einem Alpine-Container. Ja? Und dann gibt es hier so eine spezielle Notation von Container Lab. Das ist theoretisch also ein zweiter Knoten, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur eine Bridge in diesem Switch 1 Container. Ja, das heißt, Container Lab weiß, wie es eine Bridge in einem Linux-Container anlegen kann. Und damit kann ich einfach einen dummen Switch simulieren, indem ich einfach sage, ich habe hier eine Bridge und welche Ports gehören zu der Bridge? Na, das mache ich hier unten bei den Links. Ne? Ich habe jetzt hier eine Linkliste mit zweimal Endpoints und sage, mein Host 1 mit seinem ETH1 hängt an dieser Bridge 1 an Port 2 und mein Host 2 mit seinem ETH1 hängt an der Bridge 1 an Port 3. Ja? Und dann weiß Container Lab, aha, Port 2 und Port 3 gehören zur selben Bridge, also muss ich das in diesem Alpine-Container mal so konfigurieren. Und ich muss mir selber keine Überlegungen machen, wie setze ich Bridge-Control richtig ein oder wie auch immer, sondern es wird halt einfach in der Topologie so konfiguriert und ich habe einen einfachen, angemanagten Switch sozusagen, den ich hier einfach zwischen zwei Hosts einsetzen kann. Wenn ich jetzt hier sage, Container Lab Deploy, ne, dann habe ich hier wieder das Startup, es werden auch Befehle ausgeführt, es werden die Links erzeugt und wir haben jetzt natürlich drei Container laufen und der dritte Container, da weiß halt Container Lab nicht, dass dort kein SSH-Server läuft, ne, da kann ich es nur testen und dann schlägt es fehl. Da hilft jetzt nur noch das Docker-Exec. Also mit zwei Händen kann ich schneller tippen, aber wir haben ja die Zeit. So, na, dann bin ich auch im Container. Hier im Container läuft praktisch nichts. Ne? Da wird so eine Shell gestartet, damit überhaupt ein Prozess im Container läuft. Ich habe jetzt hier ein Bridge-Interface namens Bridge 1. Ne? Das ist der Name, den ich in der Topologiedefinition gewählt habe. Und ich habe zwei Interfaces namens Port 2 und Port 3. Und ich habe mein ETH0 im Management-Netz. Ja? Was aber nicht benutzt wird, weil halt nichts dran lauscht. Muss man halt einfach so sagen. Ne? Und jetzt kann ich hier auch mal gucken. Bridge-Control, Show. Und tatsächlich, diese beiden Ports gehören zu der Bridge. Ja? Und das ist ja nichts anderes, als ein Switch auch macht, wenn ich da zwei Kabel reinstecke. Und jetzt kann ich also hier, weil das andere ja wieder diese Multitool-Container sind, kann ich jetzt hier meinen Host 1 wieder mich wieder anmelden. So, ne? Und der sieht jetzt nicht anders aus als eben, ja? Nur dass halt die Verbindung zum zweiten Host über diese Bridge funktioniert und wenn ich den jetzt anpinge, funktioniert das eben immer noch. Ja? Und jetzt könnte ich hingehen, ich lasse mal das Ping in dem zweiten Ding laufen und verbinde mich jetzt nochmal ganz schnell mit dem Switch sozusagen hier. Und jetzt gucke ich mal hier per TCP-Dump, was ich hier nicht habe. Okay. Also da muss man sich natürlich ein Container-Image bauen, basierend auf Alpine, wo ein TCP-Dump drin ist. Das war jetzt gerade ungetestet. Dann könnte ich natürlich auf dem Switch sehen, wie da die Ping-Pakete vorbeikommen und mir das dann anschauen. So. Hier, Netzstadt? Ja. Ja, es gibt auch eine Möglichkeit, das VS Code Plugin bietet wohl auch eine Möglichkeit, dort Interfaces direkt auch abzulauschen sozusagen. Und dann habe ich einen Dump für Wireshark zum Beispiel und kann mir den Traffic anschauen. Genau. Also das als Demo für so einen ganz einfachen Switch. schalte ich auch wieder ab. Und jetzt Demo 3. Ich gucke mal auf die Uhr. 5 Minuten? Ne? Ja, okay. Ne, Demo 3 ist jetzt etwas länger. Das Bild hattet ihr ja eben im Vortrag schon gesehen. Ich habe jetzt hier eine Gruppe Hosts. Die benutzt wieder diesen Multitool-Container. Und ich habe eine Gruppe Routers, die benutzt einen Container, wo Bird mit eingebaut ist, weil ich Bird sehr gerne habe, als Routing-Daemon. Und hier seht ihr, diese Container bekommen 3 Config-Dateien reingebunden, könnte man ja sagen, aus einem Configs-Verzeichnis. Und da benutze ich eben auch diese Magic-Variable, CLAP-Node-Name, weil jeder Container seine eigene Bird-Config braucht. Und die beiden anderen sind dann eben identisch für alle 4 am Ende. Und dann wird auch noch jedes Mal ein Dummy-Interface erzeugt. Und bei den Nodes, hier habe ich festgestellt, das sind Container basierend auf Alpine, aber ETC Network Interfaces wird aus irgendeinem Grund nicht ausgewertet. Also habe ich hier mal ganz banal die ganze Netzwerk-Config als exec-Befehle reingeschrieben, kann man ja auch machen. Ne? Und dann sieht das Ganze hier so aus. Ne? Und bei den Routern ist es so, dass ich hier auch noch ein Bonding-Interface baue. Ne? Deshalb habe ich dieses Bonding-Modul auch geladen. Und die bekommen halt hier 2 Interfaces dazu. Und die entsprechenden anderen Interfaces. Ne? Die Interfaces sind hier auch so benannt, das sehen wir gleich bei den Links hier unten. Ich habe hier Router 1, ein Interface R1, R3 und das geht dann zu Router 3 und da heißt es auch R1, R3. Ne? Ich kann also die Interfaces gleich so benennen, dass die für mich auch eine Aussage haben und muss nicht irgendwie überlegen, wo geht denn jetzt ETH1 hin oder wo geht ENPXYZ hin, sondern in meinem Lab kann ich die halt gleich so nennen. Ja? Oder andersrum, wenn ich eine reale Netzwerkinfrastruktur nachbaue, kann ich halt die Interface-Namen von dort verwenden, um halt 1:1 dieselbe Konfiguration zu verwenden. Ja? Und dann muss ich da nichts umstellen oder per Suchen und Ersetzen die Interface-Namen ändern. Sondern das sage ich hier einfach in dieser Linkliste. Wie heißen denn die Interfaces? So, und dann sage ich hier CLAP Deploy. Und dann wird natürlich ein bisschen mehr gemacht. Da entsteht dann auch ein bisschen mehr. Ne? Und ihr seht, hier werden die ganzen Befehle ausgeführt. Hier werden die ganzen Links gebaut und so weiter. Ne? Und ich habe jetzt hier eben entsprechend 8 Container laufen. Und ihr seht, hier läuft dann auch einfach der Bird-Prozess im Container. Das heißt auch, dass diese Bird-Knoten keinen SSH-Daemon laufen haben, sondern da läuft halt nur Bird drin. Ja, das heißt, da muss ich auch jetzt mit Docker-Exec rein. Und Docker-Exec, Italien immer nicht vergessen. CLAP-Demo-Router 1 und eine Shell. Ne? Und hier läuft halt wirklich nur der Bird. Und die IP-Config sieht halt so aus. Ne? Ich habe hier die Interfaces, die sind entsprechend konfiguriert. Ich habe hier das Bonding-Interface zu Router 2. Ich habe ein Dummy-Interface. Da ist die IP vom Router, also die Router-ID auch mit drauf. Und das ETH0, was halt theoretisch ins Management-Netz zeigt. Und dann habe ich halt hier auch ein ETH1, da hängt dann der Client dran. Da könnte man dann wieder so einen Switch dranhängen und so weiter und so fort. Ne? Kann man ja beliebig groß machen und dann auch tatsächlich die eigene Infrastruktur nachbauen. Bird ist, wie gesagt, in ETC Bird konfiguriert. ETC Bird Conf, so. Na, und hier in der Bird-Conf, das ist ja die Config-Datei, die ist router-spezifisch. Da seht ihr, da stehen halt dann tatsächlich die Sachen, die nur für diesen Router gelten und dann wird da eine Common inkludiert. Ich will jetzt keine Bird-Config hier machen, das ist nochmal ein ganz anderer Vortrag. Aber am Ende habe ich halt hier ein paar halt ein paar Protokolle laufen, die sind auch alle established, sehr schön. Und BirdC Show Routes, Show Route, so rum, sorry. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Aber das kennen wir dann wieder alle. Wir sehen also hier Routen über diese ganzen Interfaces, ne? R1, R2, R1, R3, R1, R4 und so weiter. Das hier sind die Client-Netze. Ne? Das eine geht über ETH1 hier raus, das andere ist über die anderen Router erreichbar. Und dann zum Schluss mache ich nochmal schnell den hier. Ne? Und jetzt sollte, wenn alles klappt, eben zum Beispiel 10.24.2.2 pingbar sein. Genau, das ist der Client 2 auf der anderen Seite von der ganzen Geschichte. Ne? Und jetzt könnte ich noch, aber die Zeit reicht dann doch nicht. Ich mache es trotzdem. Visual Studio Code starten. Was dann natürlich Remote SSH macht, in die VM rein, dann kann es die Dateien öffnen. Und hier ist dieses ContainerLab-Plugin. Und ich mache es mal ein bisschen größer. Na, und da sehen wir schon, er findet ein Running Lab. Und hier sehen wir die Visualisierung. Und jetzt könnte ich halt, ne, weil ich hier so ein Full Mesh zwischen den Routern habe, könnte ich jetzt hier hingehen und sagen, ich möchte zum Beispiel hier wo haben wir es? Corruption. Lost, da ist es doch. Ne? Ich könnte jetzt hier 100%, ich muss hier erstmal den Dings aufmachen. So. Könnte jetzt hier 100% Packet Loss einstellen und damit ist dieser Link tot. Und das Bird würde das erkennen, würde die Routen entsprechend ändern und die Pakete würden entsprechend anders fließen. Das könnte man mit TCP-Dump dann auch alles schön sehen und so weiter und so fort. Dafür reicht die Zeit jetzt einfach nicht. So, ich wollte es aber nur noch mal zeigen. So, hier waren wir und hier sind wir jetzt.
Peter, kannst du die Fragen wiederholen, weil ich habe mein Mikrofon verloren.
Ja, okay, ja. Gibt es Fragen?
Und zwar, wenn man jetzt eine von diesen VMs für einen Enterprise-Firewall nutzen würde, provisioniert er auch die VM dann oder macht er nur Container?
Also die Frage ist, ob er auch eine VM provisioniert. Ja. Ich hatte ja hier die Liste. Wo ist sie? Hier, ne? Auf der rechten Seite sind die Netzwerkbetriebssysteme, die als VM in ContainerLab laufen. Ja? Und das sind die Dinge, die ContainerLab kennt und da weiß es auch, wie diese VMs einzurichten sind. Ja? Na, der Hypervisor ist immer KVM, QEMU KVM. Ne? Und so wird das eingerichtet. Ich brauche natürlich auch hier ein Image für diese VM. Ja? Also, und wie gesagt, die gibt es häufig nur, wenn ich Kunde bei der Firma bin. Ja? Dann stellen die aber sowas dann oft auch zur Verfügung. Und dann weiß ContainerLab, wie diese VM einzurichten ist und wie die Config in die VM kommt. Da war irgendwo? Da hinten? NetBox hat eine API, sage ich dazu. Und vielleicht schreibt man sich dann was das Ganze in so eine Container-Lab-Topologie übersetzt. Da habe ich jetzt auch noch nicht geforscht. Wir haben auch NetBox im Einsatz. Wäre mal ganz interessant. Ja. Nein, das ist nicht möglich. Achso, ja, sorry. Also die Verkabelung zu ändern, während das Lab läuft, ist nicht möglich, ja, weil diese Links halt über Namespaces erzeugt werden, Interfaces. Und das ist komplexer, als es hier aussieht wohl, habe ich mir sagen lassen. Und was ich auch gesehen oder gemerkt habe, ich darf auch im Container nicht IP-Link-Set-Down sagen, weil dann dieses Interface aus dem Namespace verschwindet und dann ist es nicht mehr da. Ja? Und dann muss man einen Redeploy sagen und mein ganzes Lab neu starten. Ja? Also das muss man einfach häufiger mal machen, wenn man so ein Lab entwickelt. Destroy und Deploy hintereinander oder Redeploy ist etwas, was man sehr häufig verwendet am Anfang. Ja. Und dann hat man irgendwann die richtigen Links und so weiter und dann ist das relativ statisch. Ja. Frage war, ob physische Netzwerklinks möglich sind. Ich weiß, dass es auch einen Modus gibt, wo ContainerLab auf mehreren Maschinen läuft und das dann per VXLAN und so weiter verbunden wird. Also irgendeine Schnittstelle nach außen ist möglich. Ich kann auch in der Topologie kann ich auch weitere Netze definieren, meine ich. Ja, so ähnlich wie dieses Management-Netz. Und die lassen die dann nach außen kommunizieren. Ja. Habe ich aber im Detail auch noch nicht angeschaut.
Vielleicht kann man dann gegen diese Enterprise-Geräte dann auch noch Terraform dagegen laufen lassen, um den Terraform-Code zu validieren, ob der funktioniert?
Die Frage war, ob Terraform irgendwie auch dagegen lauffähig ist. Ich kann es mir gerade nicht so vorstellen, wie das laufen sollte, weil das ContainerLab baut ja schon die ganzen Maschinen. Und was sollte das TerraLab dann noch, das Terraform noch zusätzlich machen? Ach so, also die Konfiguration in den Maschinen dann praktisch, ja. Naja, wenn die Maschine läuft, habe ich ja Zugang übers Management-Interface zum Beispiel und dann kann ich ja alles, was ich möchte, damit machen, ja. Ob das dann Terraform ist oder Ansible oder eine proprietäre Config-Software, die auf meinem Windows-Laptop läuft, ist ja dann egal, ja. Es sieht dann so aus wie ein Gerät im Netzwerk. Ja, also genau, dieses Demo 3, es läuft ja noch, ne? Wenn ich hier mal gucke, hier laufen also 4 BERT-Prozesse, die tauchen hier gar nicht in der Liste auf, was den meisten Speicher verbraucht. Der Docker-Daemon ist hier ganz oben, was die CPU angeht. Ne? Also das kommt eben ganz drauf an, was in den Containern dann tatsächlich läuft. Ich habe auch schon mal ein bisschen rumgetestet mit diesen anderen Netzwerkbetriebssystemen, habe dann festgestellt, dass manche fürs Management einen Java-Prozess starten. Ja, der braucht dann ein bisschen mehr Ressourcen. Ist dann so. Ja. Aber deutlich leichter eben, als wenn das Ganze in VMs laufen würde. Ja. Ich habe jetzt hier die VM mit 12 GB RAM ausgestattet, weil das die Hälfte von dem ist, was auf dem Laptop eingebaut ist. Aber braucht es halt nicht. Ne? 648 MB sind hier gerade belegt. Genau. Gut, dann 5 vor, pünktlich zu Ende. Vielen Dank.